herzliches Hallo und willkommen zu ER2030, dem Eurofighter Podcast. Schön, hört ihr rein. Mein Name ist Monika Erb, ich komme ursprünglich aus dem Berner Oberland, wohne nun mit meinem Mann und unseren zwei Kindern in der Nähe von Bern. Kurz über mich, ich bin 40 Jahre jung, arbeite hauptberuflich als Moderatorin, bin eine absolute Positivdenkerin, eine risikofreudige Ausprobiererin, Family Managerin und sitze deswegen fast nie still. Als mich Airbus gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, einen Podcast zum Thema ER2030 und Eurofighter zu moderieren, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich zunächst einmal ein bisschen gestutzt. Mir war auch nicht bewusst, wofür der Begriff ER2030 denn überhaupt steht. Ich wusste zwar, dass das Referendum letztes Jahr hauchdünn war und nur gerade mal 50,1% mit Ja gestimmt haben, aber ich hatte sonst keine Berührungspunkte mit dieser Thematik. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass es vielen so geht wie genau mir, dass es dementsprechend natürlich sehr, sehr spannend wäre, mehr über die Hintergründe der NKF-Beschaffung und des Eurofighter-Angebots zu erfahren. Schließlich geht es hier um eine ganz, ganz wichtige Anschaffung für die Schweiz. Viele Experten sagen, dass neue Kampfflugzeuge essentiell für die Souveränität unseres Landes sind. Aber weshalb eigentlich? Wissen wir alle genug über dieses Thema? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mich dafür entschieden, das Angebot von Airbus anzunehmen und ER2030, den Eurofighter-Podcast, zu moderieren. Mein Ziel ist es, ganz klar, Schweizerinnen und Schweizern wie mir einen Einblick in dieses oft sehr technische und von Expertendiskussionen geprägte Thema zu geben, damit sich jede, also wirklich alle, selbst ein transparentes Bild machen können. Dafür werde ich nun auch regelmäßig interessante Gesprächspartner treffen, die mir ihre Sichtweise auf das Thema darstellen werden. Ja, und um die Gespräche so interessant wie möglich zu gestalten, freue ich mich natürlich sehr über eure Anregungen, Fragen und Kommentare. In den Shownotes zu diesem Podcast findet ihr alle relevanten Informationen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch per Twitter über @team_airbus_ch. Ja, heute darf ich meinen ersten Gast begrüßen. Er ist Legende, schlechthin unter den Schweizer Piloten, ist mehr als 63 verschiedene Flugzeugtypen geflogen, darunter Klassiker wie Vampire, Hunter, das FA-18, das ist das aktuelle Kampfflugzeug von der Schweiz und natürlich der Eurofighter. Er kann uns darum sicherlich einen ehrlichen und guten Überblick verschaffen, was es denn mit dem Kampfflugzeug allgemein und eben mit der NKF-Beschaffung auf sich hat und warum das aus seiner Sicht natürlich überhaupt nötig ist. Zudem natürlich auch, auf was es ankommt bei diesen hochmodernen Flugzeugen, respektive auf was die Schweiz denn achten soll. Ja, hallo Geri, ganz, ganz herzlich willkommen. Testpilot, diplomierter Ingenieur, ETH Zürich und heute als Chef-Testpilot bei Airbus Defence and Space tätig. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Ich bin froh, dass ich hier bin und bin glücklich, dass ich etwas über das Projekt darf sagen, dass ER2030 aus meiner Sicht und dann vielleicht auch, wie das Flugzeug, das ich hinterhinterstehe, sich präsentieren könnte.
Ich freue mich drauf. Ja, frisch vor Startbahn, der geht direkt ins Interview, oder wie?
Das ist fast schon so, ja. Und Adrenalin und das wird sich nie legen, also da habe ich immer eine grosse Freude.
Schau jetzt, das bleibt sich immer noch hoch in diesem Fall. Also jeden Flug genießt du.
Aber sicher, ja.
Schön. Ja, du bist Cheftestpilot bei Airbus Defence and Space. Was kann man jetzt da genau darunter vorstellen?
Ja, als Chef ist man natürlich Administrator, aber daneben noch Testpilot. Ich führe ein Team von 10 Leuten. Was machen wir? Wir betreuen Flugversuche, also richtige Tests und auch Abnahmeflüge von Flugzeugen, die aus dem Unterhalt kommen. Das auf Eurofighter, Tornado, A400M, also der grosse Fetti haben wir bei uns. Dann kommt weiter, haben wir noch das Jahr C-160, Transall und der P3 Orion, das sind die grossen Flugzeuge, die gehen aber Ende Jahr raus. Fliegen gehen wir im Schnitt 1 bis 2 Mal pro Woche, das ist also nicht wahnsinnig viel. Was machen wir daneben? Natürlich Reports schreiben. Wir helfen auch, das Produkt weiterentwickeln, mit dem Engineering unterstützen, unsere Expertise einfließen, die wir können. Und das ist dann schon gerade wochenfüllend.
Okay, ich habe gemeint, du fliegst mehr. Nur 1 bis 2 Mal pro Woche. Okay. Du wirst ja K-12 genannt. Ist das, weil du so gross bist? Oder was hat es mit diesem lustigen Nickname auf sich?
Ja, so richtig gross bin ich nicht mit 1,78. Aber der Name, das ist, wie du sagst, ein Nickname. Also ein Callsign nennt sich das bei den Piloten. Und das habe ich bekommen, als ich 1993 in der Testpilotenschule war in Amerika. Der Navy-Testpilotenschule in Patuxent River. Und da ist ja den ersten Tag ist natürlich ausgerüstet worden mit GSEC, mit Chiles, mit all dem Zeugs. Und die Leute haben natürlich müssen schauen, dass man das so wieder findet. Und so mit meinem Namen draufgeschrieben. Dann haben sie einen GSEC mal beschrieben mit meinem Namen. Haben dann nachher gesagt, leck doch mir, das können wir weder buchstabieren, noch schreiben, noch aussprechen. Von jetzt an bist du K12, also K12, K12 Buchstaben. Und wenn man rein will, mit AE und UE schreibt, sieht man, das sind total 12 Buchstaben. Und das war für mich natürlich eine wunderschöne Sache, dass ich so früh ein Callsign bekommen habe. Es gibt natürlich auch Callsign, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel Mad Dog. Das ist einer, der mit dem Flugzeug neben rausgefahren ist, also von Landebahn abgekommen ist, im Dreck gelandet ist. Und da bin ich natürlich stolz, dass das jetzt international für mich ein K12 geworden ist. Ja.
K12 ist nicht schlecht. Also ja, so wie auch ein hoher Berg heisst. Natürlich ein schönes, schöner Name. Finde ich auch. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Es geht ja um die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen in unserem Podcast. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, warum es eigentlich bei der NKF und E2030 geht, was das genau ist?
Okay, NKF ist eine Abkürzung, die man schon früher benutzt hat, und das steht für neues Kampfflugzeug. Und da wird ja der Bundesrat diesen Sommer, also 2021, sich für einen Typ entscheiden, eine Typenwahl treffen. Die R2030 kommt dann von der Einführung bis 2030 sollten eigentlich all die neuen Flugzeuge eingeführt sein und somit den Schweizer Luftraum schützen. Mhm.
Ja, und jetzt unabhängig davon, dass du für Airbus und Eurofighter schaffst, warum braucht die Schweiz denn überhaupt das neue Flugzeug? Das fragen ja, gut, sich viel, als, gell?
Immer noch Schweizer Staatsbürger ist es eigentlich klar, die Armee hat einen Auftrag, der einerseits über das Militärgesetz gemacht worden ist. Und das Militärgesetz leitet sich aus der Verfassung ab. Und da steht unter Artikel 1, die Armee wahrt die schweizerische Lufthoheit. Also es ist ein Auftrag, wo eigentlich die Armee nicht drum herumkommt. Und dazu braucht sie Mittel. Die Mittel sind Flugzeuge, die die Souveränität der Schweiz gewährleisten sollen. Heutzutage also ist ja der grosse Frieden, aber da braucht man trotzdem einen Luftpolizeidienst, also ein Air Policing, damit man zeitgerecht den Luftraum überwachen kann und schauen kann, wenn jetzt andere Flugzeuge einfliegen, die auf einmal keinen Funkkontakt haben oder sonst aus irgendeinem Grund dort erscheinen, muss man natürlich schauen, was ist das für ein Flugzeug und kann dort entscheiden, ja, es ist gefährlich für uns oder es ist nicht gefährlich für uns. Wenn man das jetzt an Deutschland anschaut, das sind etwa 50 sättige Begegnungen pro Jahr und das ist immerhin, wenn man es abschlägt, eine Begegnung pro Woche. Und da müssen wir natürlich schon ein Mittel haben, wo schnell, agil an die Flugzeuge herkommt und die Flugzeuge die kann identifizieren kann. Wir haben ja auch in der Vergangenheit, brauchen wir die Flugzeuge eben für Luftpolizeidienst, wo es klar ist, dass wir gewisse Sachen müssen, ermöglichen müssen, also wie ein WEF. WEF ist im vergangenen Jahr immer gross von der Luftwaffe bedient worden, um dort den Luftraum zu überwachen und zu schützen. Ich kann mich noch erinnern an G8, da war ich aktiv dabei, gewesen, wo es nicht in unserem Land war, sondern an der Grenze in Evian in Frankreich. Da haben wir natürlich auch unsere Rolle müssen übernehmen in der Schweiz, um dort den Luftraum zu schützen. Und ein Fußball-EM 2008 hat auch Flugzeuge gebraucht, die dort geschaut haben. Wenn wir eben anschauen, wir brauchen natürlich Flugzeuge, die schnell sind, weil wir haben eine Grenzgrösse, die nicht bei den grössten ist. Die Distanzen Ost-West sind 350 km und Nord-Süd 220 km. Und da braucht man natürlich schon ein agil schnelles Flugzeug, um genau den Luftpolizeidienst zu machen. Mhm.
Ja, du hast es gesagt, aber Luftpolizeidienst, wo ganz wichtig ist. Wie ist es denn, du hast zweifach gesprochen, verschiedene Events. Wie ist es denn, wenn ganz eine wichtige Persönlichkeit in die Schweiz einfliegt, wird die dann auch quasi mit den Jets begleitet? Dort?
Ja, das musst du dir so ein bisschen vorstellen, dass man das aus der Fokusperspektive das anschaut. Weil begleitet ist man ja nicht agil, weil da muss man sich ja an den anpassen, der mit, also der einfliegt. Man bleibt eher außerhalb und schaut, dass der ein freies Geleit hat. Und du schaut um ihn herum, ob dort irgendetwas passiert. Und das muss man sich so vorstellen, ja.
Aber man ist schon präsent dann.
Man ist präsent am Himmel, ja. Ganz klar. Ja. Man muss eingreifen können, ja.
Ja, ja, sehr interessant. Worauf muss denn die Schweiz überhaupt deiner Meinung nach achten, wenn sie sich jetzt eben für ein neues Flugzeug entscheidet? Klar, eben, es muss schnell sein, es muss agil sein, aber was ist ganz wichtig?
Ja, da müssen wir vielleicht schauen, wo krank sitzen. Ich war 1993 dabei, wo man die Evaluation gemacht hat. Ich war bei der Einführung dabei beim F-18. Und da hat man eigentlich gedacht, da hat man ein super Flugzeug. Der F-18 ist ein super Flugzeug für die nächsten xxxx Jahre. X kann jetzt irgendeine Zahl sein. Und jetzt ist es so, dass man auf einmal herausgefunden hat, dass die Unterstützung nicht mehr da ist. Dass man auf einmal auf gewisse Sachen muss warten, dass gewisse Teile nicht mehr da sind oder dann überkommt, wenn man sie wette. Und das ist etwas, was man natürlich für die Zukunft müsste korrigieren. Sprich, ich würde darauf achten, dass das Flugzeug aus seinem System lang weiterentwickelt und unterstützt wird. Des Weiteren sind natürlich die Systeme, die von der Software leben und die Software darf nicht kastriert sein. Sprich, es müsste eigentlich jeder Betrieb genau die gleiche Software haben und nicht der, der sie herstellt, eine andere Software, als der, der sie dann schlussendlich kauft und benutzt. Was auch wichtig ist, ist natürlich Kosten einsparen mit Kompatibilität. Wenn man gewisse, sprich Bewaffnung oder Sachen hätte, die man jetzt als Flugzeug wieder hängen könnte, ist es natürlich billiger und einfacher, als wenn man mit einem neuen Flugzeug ganz neue Waffen muss beschaffen. Und was halt immer mehr kommt, ist auch, dass man ein Paket kauft, wo man sich Zugang zu zusätzlichen Ressourcen schafft. Sprich Training, Ausbildung, gemeinsame Übungen, Luft-Luft-Betankung, das ist ja das, was die Schweiz nicht hat und gerne hätte. Ein konkretes Beispiel dazu ist ja der Lärmexport. Dass man vielleicht Training könnte vermehrt ins Ausland verlagern. Das sind so Sachen, die ich jetzt als Schweizer würde wichtig finden und anschauen.
Ja, und dann kommen wir jetzt noch ganz konkret zum Eurofighter. Wir sind ja schließlich der Eurofighter Schweizer Podcast. Warum glaubst du, dass der Eurofighter, also gerade der Eurofighter, die richtige Wahl ist für die Schweiz? Weil eigentlich gibt es ja hier auch noch ein paar Sachen zu beachten. Besonderheiten von der schweizerischen Landschaft, natürlich unsere Berge, der Wunsch nach möglichst wenig Fluglärm und natürlich das grosse Thema die Autonomie.
Gut, ja. Eben die Topografie hast du jetzt gerade angesprochen. Das ist natürlich mit so einem System wie der Eurofighter, der sehr viel Schub hat, der von der Flugsteuerung her genial gelöst ist, hast du ein sehr leistungsstarkes und wendiges Flugzeug, das die Topografie natürlich voll ausnutzen kann. Eher enge Landesgrenzen, die wir vorhin gehört haben, die sind natürlich auch mit einem schnellen Flugzeug wie der Eurofighter ist, sehr schnell zu erreichen, respektive dort auch können zu operieren. Weiter sind natürlich in diesem Flugzeug die Systeme so super drin, dass ich mich wohlfühle. Ich habe Sensoren, die weit schauen. Ich fühle mich wohl in diesem Cockpit. Und es ist eigentlich, ich sitze dort drin wie auf einem Thron und habe einen riesen Überblick über die ganze Schweiz. Wenn ich in die Schweiz fliege, ja.
Ist völlig ein anderes Flügel als früher in diesem Fall?
Es ist ein total anderes Flügel, ja. Wie gesagt, das macht der Computer. Und es ist ja auch so, dass heutzutage das Fliegen mehr in den Hintergrund tritt, weil das soll ja die Maschine machen und nicht der Pilot selber. Der Pilot soll das System einsetzen und die Waffen einsetzen schlussendlich. Ja. Mhm. Jetzt Autonomie hast du gerade vorhin gesagt. Autonomie ist in meinen Augen auch wichtig. Also es geht ja darum, dass wir in der Schweiz nicht müssen Daten hergeben müssen, dass wir in der Schweiz können die Daten selber behalten, selber darüber bestimmen, wer das sieht und wer das nicht sieht. Und das ist beim Eurofighter gegeben. Mit dem Aufbau von der Software, die wir drin haben, ist das eigentlich garantiert, dass die Schweiz selber ihre Süppli kochen kann, wo niemand reinschauen kann.
Das ist ja wirklich immer ein grosses Thema, eben die Autonomie. Und wir Schweizer sind sehr auf die Unabhängigkeit bedacht. Wie sieht es denn aus, wenn wir ein Flugzeug im Ausland kaufen? Auf was müssen wir genau achten, wenn wir so einen Kauf machen?
ich würde darauf schauen, was gibt mir der Partner, überkomme ich von diesem Partner alles, in welcher Reihenfolge werde ich bedient. Und das ist jetzt bei uns eigentlich kein Thema. Auch NATO, also Nicht-NATO-Mitglieder bekommen die genau den gleichen Service, wie das ein NATO-Mitglied bekommt. Also Komponenten sind die gleichen, Software sind die gleichen und Ersatzteillieferungen sind die gleichen. Wenn man bestellt, bekommt man die Sachen. Vielleicht zur Software, das ist in meinen Augen beim Eurofighter am besten gelöst von all diesen Flugzeugen. Es ist optimal aufgestellt. Wir haben zwei Software. Die eine Software betreibt alle Systeme. Also jeder Computer, jeder, sei es der Radar, sei es eine Flugsteuerung oder so, die haben eine Software drin und die Software ist für alle Benutzer genau die gleiche. Das sind keine Abschreibungen, nichts, das ist für alle weit offen. Jetzt haben wir noch eine zweite Software, das ist die sogenannte Mission Data Software. Und die Mission Data sind nationales Eigentum, sprich, da hat jede Nation über einen Geheimdienst, über ihre Erfahrungen in der Fliegerei, haben die natürlich genau ihre Daten, wo sie ausländische Flugzeuge drin können erkennen, wo sie Signaturen sehen oder so. Und das ist natürlich geheim für die Schweiz, geheim für Deutschland, geheim für England. Und mit diesem Wissen kann man sich selber den Eurofighter zuschneiden. Also je mehr man dort Wissen hat, desto besser wird das Flugzeug. Wenn man kein Wissen dort drin hat, das Flugzeug fliegt trotzdem, der Radar funktioniert, alle anderen Systeme funktionieren, aber mit den Missionsdaten, die die Schweiz ihre Hoheit drauf hat, kann sie natürlich einen perfekten, super Eurofighter daraus machen. Ohne, dass andere Nationen reinschauen können, ohne, dass reingeredet wird oder ohne, dass man der kastriert ist. Und das finde ich eigentlich einen genialen Ansatz für die Software.
Aber im Gegensatz kann man auch voneinander profitieren. Also quasi, man kann Sachen für sich behalten, aber man kann auch profitieren von den anderen Ländern.
Das ist richtig. Das ist natürlich wie eine Börse. Da sagt man, du, ich habe dem, bei diesem System weiss ich etwas, was du wahrscheinlich nicht weißt. Dafür gibst du mir etwas von diesem System. Und so ist man da auf dem grossen Nachrichtendienstbörse und da werden dann die Sachen austauscht, respektive geschenkt. Ja.
Ja. Sehr schön. Ja, jetzt nochmal ein bisschen weg von der Technik her zu deinem Pilotenherz. Wie fliegt sich denn ein moderner Kampfjet wie der Eurofighter, gerade im Vergleich zu einigen von den alten Flugzeugtypen, mit denen du auch schon geflogen bist?
Gut, es ist schon mal das Einsteigen ins Flugzeug. Also du hast wirklich ein Cockpit, das aufgeräumt ist. Ein Cockpit von dieser Riesen. Gut, ja sicher. Wenn ich an meinen Hunter denke, der Hunter hat überall Schalter und hat man sich noch leicht verbeugen und machen, damit man den letzten und hintersten Schalter noch gefunden hat. Das ist im modernen Flugzeug nicht. Das ist wirklich, man geht rein, man schnallt die Maschine an und hat eine riesen gute Übersicht. Sei es nach außen schauen, sei es von den Flugdaten, die man braucht zum Fliegen, also über das Head-Up-Display, das, was man vorher eingespissen wird. Das ist mal der Start. Also das ist schon mal, fühlt man sich wohl. Fühlt man sich auf einem Thron. Und nachher geht es natürlich weiter mit einer Flugsteuerung, die einem alles gibt, wo man wirklich keine Probleme hat, wo man jeder Input ist korrekt und wird so umgesetzt, dass es das ergibt, was der Pilot will. Die Leistung ist natürlich auch ein Wahnsinn. Das hat man früher nie gehabt, auf dem Mirage nicht, auf dem Hunter nicht. Die Beschleunigung, die Steigleistung und eben auch die Maximalgeschwindigkeit, die man da erreichen kann, das ist natürlich ganz, ganz etwas anderes als die früheren Flugzeuge.
Und die Geschwindigkeit, wie ist denn die Geschwindigkeit? Also der Eurofighter hat, glaube ich, 2100 Stundenkilometer.
Ja, es ist Mach 2.0. Okay. Mach 2.0.
Und das die, ist Alte?
Gut, Mirage hat ein bisschen mehr gehabt, aber die ist selten mehr dort hergekommen. Die ist das ganz früher mit dem Sepper, wo sie noch Zusatzaggregate hatte. Ein F-18 ist so auf Mach 1.8, 1.6, je nach Aussenlasten. Beim Eurofighter muss man natürlich sagen, die Mach 2.0 erreiche ich. Also die 1.8 100%ig mit Aussenlasten und die 2.0 mit wenig Aussenlasten auch sicher. Ja. Das ist natürlich früher nicht gewesen. Und auf dem Hunter haben wir Mach nur im Sturzflug erreicht. Über dem Wallis. Ein F5 ist da etwa so mit Mach 1,4 unterwegs. Aber das sind natürlich, bis man die Zahl erreicht, da hat der Eurofighter schon lange dort durch. Ja.
Sehr schön. Also das sind eigentlich, ich kann es so zusammenfassend sagen, das sind ja wirklich Computer. Sie sind richtige Computer, sie sind schon fast Roboter in dem Sinn, die Maschinen jetzt mittlerweile. Und das klingt so, dass du auch von diesem Flugzeug richtig fest überzogen bist.
Ja sicher, das sind meine Partner in der Luft, die helfen mir, dass ich wirklich optimal fliegen kann. Und sie tun mir natürlich sehr, sehr viel erleichtern. Wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Messerschmitt 262, wo ich sonst fliege, ist das natürlich, dass sie Welten dazwischen. Beim okay. alten Flugzeug muss ich vorausdenken und beim Eurofighter kann ich richtig Gas geben. Ja.
Geri, was wäre denn, wenn die Schweiz überhaupt keine Kampfflugzeuge hätte?
Ja gut, dann wäre die Wahrung der Schweizerischen Lufthoheit nicht mehr gewährleistet. Somit die Eigenständigkeit und Souveränität im höchsten Maß gefährdet. Und jetzt, um das ziemlich zugespitzt zu sagen, müsste man sich überlegen, ob man nicht ein Militärgesetz, das der Auftrag der Armee drin ist, oder eine Verfassung, da ein bisschen müsste anpassen. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr zugespitzt gesagt.
Wenn wir jetzt dran sind, aber wir sind ja wirklich an dieser Beschaffung von diesen Kampfflugzeugen, wir haben ja auch noch, machen wir jetzt aber ein bisschen Werbung für deinen Job. Wer weiss, vielleicht hört ja irgendjemand Jungs ganz, ganz motiviert zu und hat Lust, als Pilot bei der Armee anzufahren oder so ein Testpilot zu werden. Was sind die Voraussetzungen? Was muss er machen? Was muss er erfüllen?
Also, da jetzt Klientel in der Schweiz ist, erzähle ich, dass es in der Schweiz geht zurzeit.
Ja.
Also, als erstes braucht man natürlich eine grosse Flugbegeisterung.
Das ist ohne etwas das vom Wichtigsten, nicht, ja klar. Ja.
Des Weiteren ist es natürlich auch harte Arbeit. Es ist nicht schöckeln, das wird dem nicht in die Schoss gelegt, sondern muss man hart daran arbeiten. Und vor allem, wenn es halt mal ein bisschen stöpselt, wenn es nicht vorwärts geht, auch einen Durchhaltewillen haben. Wenn man das in sich sieht und sagt, doch, das ist in mir vorhanden, dann kann man sich bei der Sphäre melden. Sphäre ist eine Institution in der Schweiz, eine paramilitärische, wo junge Leute zwischen 17 und 23 Jahren die Möglichkeit gibt, Pilotenausbildung zu machen. Gut, man könnte auch Fallschirm am Springer werden, aber ich rede jetzt von der Pilotenausbildung. Wenn man das positiv durchschritten hat, den Prozess in der Sphäre, dann steht dem der Weg offen in die Militärflügerei.
Sehr schön.
Dann
würde
man dort aufboten und könnte dort gehen. Als Testpilot geht es halt noch einen Schritt weiter. Dann müsste man sich noch ein Studium antun. Ich habe meins an der ETH Zürich gemacht und das ist halt früher noch Hand in Hand gegangen. Das ist vielleicht einfacher als heutzutage, aber als Testpilot wird das schon verlangt, dass du ein technisches Studium hast.
Das
und die Fliegerei wird natürlich viel, viel interessanter, weil du lernst dann wirklich kennen, wo sind die Grenzen vom Flugzeug, warum fliegt das Flugzeug so, wie könnte man es besser machen und so. Und das sind natürlich ganz, ganz interessante und tolle Sachen, die mich immer noch begeistern, obwohl ich so alt bin. Ja.
Also bis auf den Grund weisst du ja dann, wie das funktioniert, das Ganze. Das ist ja wirklich schön, toll. Genau. Ja, das wäre jetzt natürlich interessant, ob sich dann jemand meldet bei dieser Sphäre. Da müssen wir dann vielleicht mal noch nachfragen.
Jetzt noch ganz ich hoffe schon.
Jetzt noch eine persönliche Frage, Geri. Ich bin ja auch ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ich als Normalo, könnte ich denn überhaupt mitfliegen? Es gibt ja auch zwei Plätze, also von diesen Flugzeugen. Ich glaube, die Schweiz hat ja einen Platz bestellt, aber es gibt ja zwei Plätze. Oder brauche ich da ganz eine spezielle Vorbereitung? Oder kann ich einfach mal mitkommen?
Also mitfliegen, ja. Jetzt kommt es aber. Du brauchst natürlich eine positive fliegerärztliche Untersuchung. Also der Arzt muss dir zugestehen, dass du jettauglich bist. Und als Weiteres muss natürlich eine Notwendigkeit für einen Mitflug in einem militärischen Jet muss gegeben sein. Und an dem scheitert es meistens. Das ist eigentlich so, weil da müsstest du irgendwo einen Auftrag bekommen haben. Als Reporterin darfst du mitgehen, als sonst irgendetwas. Was ich dir aber ans Herz legen könnte, ist, man könnte sich auch mal einen Hunterflug gönnen. Mit diesem wunderschönen Flugzeug. Also in meinen Augen, ich habe ja viel Hunter geflogen, ist das ästhetisch und vom Fliegerischen her eines der schönsten Jetflugzeuge, die es gibt. Und somit auch mal die Schweizer Alpen zu erkunden. Das Gefühl ist eigentlich ähnlich wie in einem modernen Jet. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber die Weite, das Kraftvolle, das findet man im Hunter.
Sehr schön. Also, ich hätte schon schnelle Wellen natürlich, aber ich nehme auch, nehme auch den Hunter, das ist kein Problem. Aber ich möchte dich als Pilot. Wäre das wirklich?
Ja, dann müsste ich wieder kurz Rückschule auf den Hunter. Das ist eher schwieriger. PC7 könnte ich noch anbieten, aber Hunter müsste ich mit der Hunter-Gruppe reden, ja, ob das möglich ist.
Dann müssen wir schauen, ob wir das einfädeln können. Geri, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir haben wirklich sehr, sehr ein interessantes und tolles Gespräch gehabt. Wir wollen schauen, wie sich das Ganze, die Thematik weiterentwickelt. Danke viel, viel mal. Und wir bedanken uns auch von Herzen bedanken bei jedem, der hierher kommt, der mit mir zusammen redet. Ich habe gehört, Jockey sei bei dir nicht so hoch im Kurs. Stimmt das?
Das ist richtig, ja.
Aber es gibt etwas, was du ganz fest gerne hast von der Schweiz und was man, glaube ich, in Deutschland nicht kaufen kann.
Das ist richtig, ja. Genau.
Könnte das sein?
Ja, genau.
Dass das so etwas ist?
Genau, das ist der Tommy Senf, ja.
Der Tommy Senf. Ah. Den haben wir für dich extra. Für dich haben wir den gekauft und den bekommst du schon gleich. Dann kannst du deine Servela wieder mit Senf essen. Und vielleicht haben wir dann schon im Hunter gleich mal eine Servela mit Senf und Alpen. Perfekt, oder?
Sehr gut, da freue ich mich riesig. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich auch. Danke vielmals, Geri. Bleib gesund, habt ihr Sorge. Und das war es von uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten Sendung, in dem nächsten Podcast, darf ich mich mit niemandem geringerem unterhalten als dem deutschen Botschafter von der Schweiz, Michael Flücker. Ich freue mich schon sehr fest drauf. Bis dann. Tschüss zusammen. Adieu. A bientôt. Ciao. Tschüss, Cynthia. I'm going to try to free that. The data is being short of the flow that I've got to control.